Industry Insights,
ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. In Industry Insights sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten aus der Industrie.
Ihre Podcast-Hosts sind Anja Ringel und Julia Dusold. Wir sind Redakteurinnen beim Fachmedium Produktion. Wir berichten im Podcast und für Produktion über alles, was die Industrie bewegt. Von Zukunftstechnologien und Transformation auf allen Ebenen hin zu aktuellen Entwicklungen.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Hubertus Breyer. Er ist seit April 2023 Vorstand für Innovation und Technik bei LAB. Davor war er Head of Technology bei Ballhof. Hallo Herr Breyer, willkommen bei Industry Insights.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Ringel. Frau Dusold, ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Freut uns, dass Sie dabei sind. Mit Herrn Breyer wollen wir über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens über Innovationsstrategien, dann zweitens über Intralogistik und die Rolle der Robotik dabei und drittens über Industrie 5.0. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe HörerInnen, und mit Herrn Breyer, diese Themen genauer zu beleuchten.
Herr Breyer, Sie schreiben selbst über sich, dass Sie ständig nach Unternehmensfortschritt und langfristigem Erfolg streben. Was war denn so bisher Ihre mutigste Entscheidung als Vorstand oder Führungskraft?
Es ist eine gute Frage. Definiere Mut. Also ich würde sagen, es erfordert Mut, vor allem als neue Führungskraft Verantwortung auch abzugeben und sich auf ein Team zu verlassen. Denn das ist eine wichtige Erkenntnis, dass Teams, vor allem diverse Teams, die sich nicht zu sehr gleichen, oft aus 1 plus 1 auch 3 machen können. Und diesen Schritt zu gehen als Führungskraft, den Teams Verantwortung zu übergeben und sich auf sie zu verlassen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger, mutiger Schritt.
Wir wollen ja auch noch über den Mut bei Innovationen sprechen später, aber jetzt wollen wir erstmal Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar haben wir dafür was vorbereitet.
Da bin ich gespannt.
Wir haben wieder Entweder-Oder-Fragen und Sie müssen sich einfach für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Julia fängt einfach mal an.
Eine Ihrer Leidenschaften ist die Fotografie. Lieber Menschen oder die Natur fotografieren?
Natur.
Sie haben auch mal gesagt, dass Sie auf Kaffee nicht verzichten können. Espresso oder Cappuccino?
Vor 12 Cappuccino, nach 12 Espresso.
LAB ist ja in Stuttgart. Die Hohenheimer Gärten oder der Fernsehturm?
Fernsehturm, wegen dem Ausblick.
Der ist auch schön. Dann eine Frage, die wir allen Gästen aus schwäbischen Unternehmen stellen. Maultaschen oder Kässpätzle?
Maultaschen.
Und eine Frage, die wir allen Gästen stellen, mehr Geld oder mehr Freizeit?
Oh, mehr Effizienz, würde ich sagen. Mit Effizienz gewinnt man Zeit und Zeit kann man dann investieren in Privates oder Geschäftliches.
Die Antwort hatten wir noch gar nicht, das ist spannend. Genau, jetzt kommt meine Lieblingsfrage, The Land oder Lapland?
Ja, Lapland natürlich.
Im Unternehmen, duzen oder siezen?
Immer mehr duzen.
Ordnung oder kreatives Chaos?
Ordnung.
Robotik oder KI?
Das eine schließt das andere nicht aus.
Und 4-Tage-Woche, ja oder nein?
Nein.
Okay, das war's auch schon mit den Schnellfragen.
Sehr gerne.
Dann kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema, den Innovationen. Herr Breyer, was bedeutet Innovationsmanagement bei LAB? Eher Evolution oder auch Revolution?
Sowohl als auch. Sie zielen ja schon fast auf unser System ab. Ich würde vielleicht, bevor ich antworte, noch kurz erwähnen, wie ich gerne Innovation auch definiere. Das ist ja auch ein sehr breiter Begriff. Ich halte mich dann ein bisschen immer nach Josef Schumpeter, der das mal ganz gut zusammengefasst hat als Durchsetzung neuer Kombinationen. Okay. Und in diesen drei Wörtern steckt viel drin. Durchsetzung bedeutet, die Innovation muss auch Markterfolg nachweisen. Neu und Kombination bedeutet, es muss etwas damit geschaffen werden, was es vorher noch nicht gab. Und es kann auch eine technologische Neuerung sein. Es kann aber auch ein Service-Gedanken, also eine transaktionale Innovation sein, aber sie muss eben neu sein.
Und ganz konkret, wie entwickeln Sie denn neue Ideen für technische Innovationen?
Grundsätzlich war uns wichtig, dass wir einen Ordnungsrahmen schaffen, mit dem wir den Innovationsprozess beschreiben können. Und das ist nicht, dass wir einem Audit standhalten. Mhm. Ja, das ist, da geht es mal in dem Innovationsmanagement vielleicht der letzte Kunde eines Ordnungsrahmens. In erster Linie sind es die Menschen, die zusammenarbeiten. Und die Menschen müssen verstehen, wo, an welcher Stelle, mit welchem zeitlichen Horizont wir was angehen. Und dann nutze ich gerne den klassischen Innovationsfunnel, den Trichter. Warum ist es ein Trichter? Weil am Anfang gibt es unendlich viele Ideen. Ja. Und über die Zeit muss man es schaffen, die zu kondensieren und die wirklich werthaltigen herausarbeiten, auf die man sich fokussieren kann. Also grundsätzlich sagt man ja, man fängt an mit dem Screening, Scouting. dann macht man die Exploration und dann am Ende die Exploitation. Also ich muss erstmal suchen, wo könnte sich denn für mich ein neues Wertversprechen, was für meinen Kunden interessant ist und das ich auch mit meinen Kompetenzen erzeugen kann, finden. Und das sollte man gerichtet tun. Man kann sich da in die Trends, in die Technologietrends vertiefen, in die Geschäftstrends und aber auch Kundentrends und dann in spezifischen Suchfeldern diese Chancen identifizieren und dann beginnen sie zu bewerten im Scouting. Das heißt, ich muss sagen, okay, ist das wirklich ein Thema für uns? Wie viele andere Wettbewerber gibt es in diesem Umfeld? Kann ich hier eine Differenzierung erzeugen für meinen Kunden? Wenn auch das mit Ja beantwortet ist, geht man meist in die Discovery. Das heißt, ich fange mal an mit Mustern, die Funktionalität zu erproben und dann steige ich direkt ein in die Produktentwicklung. Und diese Produktentwicklung geht ja im klassischen Stage Gate. Ja, also wir entwickeln ein Produkt in einem effizienten Prozess. Und Sie haben vorhin gesagt, zwischen Revolution und Evolution und diesen Standardprozess, effizienzgetrieben, den würde ich mal eher als evolutionär bezeichnen. Ja, das heißt, wir machen Verbindungstechnologien, da sind zum Beispiel auch komplexe Stacker-Technologien mit dabei. Und wenn dann eine neue Technologie kommt oder ein neuer Trend, dann versuchen wir, dieses Produkt zu verbessern und die nächste Generation verbessert an den Markt zu bringen. Aber wir kennen das Kernwertversprechen dieses Produktes recht gut und unser Kunde auch. Also würde ich eher von evolutionär sprechen. Am Anfang eines Projekts kann ich schon entscheiden, das wird ein Markterfolg. Also lass es uns fertig entwickeln, bis wir es am Lager haben und dann dem Kunden zur Verfügung stellen. Aber sowas kann ich natürlich nur in Gewissheit machen. Ja? Also maximal in Unsicherheit, aber nie in Ungewissheit. Und wenn ich ein Wertversprechen finde, wo ich noch ungewiss bin, dann ist vielleicht der klassische Stage-Gate-Prozess nicht der richtige.
Da gibt es dann vielleicht andere Prozesse. Ihr Ansatz ist es ja, innerhalb des Unternehmens Startup-Strukturen zu schaffen, um Innovationen voranzutreiben. Wie sieht denn so ein Startup im Unternehmen bei Ihnen konkret aus? Wer ist daran beteiligt? Wo sitzt das Team? Wie ist es organisiert?
Das sind ja gleich mehrere Fragen. Eine nach der anderen. Grundsätzlich gibt es, glaube ich, drei wesentliche Aspekte, um überhaupt Innovation zu fördern. Organisatorisch, inhaltlich und kulturell. Mhm. Organisatorisch muss ich einen Rahmen schaffen, wo Innovation sich entfalten kann. Viel natürlich hat es auch mit Kreativität zu tun, das aber gleich noch ein kultureller Aspekt ist. Und inhaltlich muss ich natürlich schauen, die eben angesprochenen Suchfelder überhaupt zu identifizieren mit dem Tech-Radar. Wir haben auch zum Beispiel einen Technologiebeirat gebildet, um die Diskussion und die gerichtete Suche nach relevanten Märkten und Technologiefeldern zu unterstützen. Was Sie eben angesprochen haben, ja richtig, für ungewisse Themen, das heißt, der Unterschied zwischen Ungewissheit und Unsicherheit ist ja, dass in der Unsicherheit kann ich einen Erwartungswert bilden mit einer Wahrscheinlichkeit. In der Ungewissheit weiß ich eigentlich gar nicht, wo ich stehe. Und so geht es einem oft auch mal mit innovativen Ideen. Da ist mal ein Gefühl da, man, das ist doch ein Riesenthema. Das brauchen unsere Kunden unbedingt. Wenn man das aber noch nie verprobt hat, dann kann das auch ein Trugschluss sein. Und deswegen pflegen wir hier den Ansatz, Lean Startup zu nutzen, weil eine besondere Eigenschaft eines Lean Startup ist ja, man sagt ja immer, earn your own lunch. Ein Startup muss ja mit einem geringen Startinvestment, was sie vielleicht bekommen oder in der Garage starten. Sie müssen also schnell Geld verdienen, um ihren nächsten Schritt zu finanzieren. Das ist ja der große Unterschied zwischen Innovation in einem großen Unternehmen oder Konzern. Da ist ja jetzt vergleichbar auf das Volumen, aber genügend Budget da, ja, dass man dann vielleicht auf so eine Idee intern allokiert. Aber damit tritt mir ja kein Beweis an, dass es einen zahlungswilligen Kunden gibt. Und das Startup ist quasi intrinsisch dazu getrieben, kurzzyklisch mit dem Kunden die Idee zu verproben und auch schon erste Einnahmen zu erzielen. Und damit ist inhärent in diesem Startup-Ansatz die Validierung gegeben. Und das ist ein Ansatz, den wir versuchen, im Unternehmen umzusetzen.
Gibt es Kriterien, wie Sie entscheiden, an welcher Idee ein Startup arbeitet?
Ja, den gibt es. Also für Innovationen generell haben wir natürlich für diese eben angesprochenen Stage-Gate-Projekte einfache Produktproposal mit einem Business Case. Den kann man aber nur bilden, wenn man das Produkt und das Wertversprechen und seinen Kunden schon relativ gut kennt. Bei den Startups oder wie wir sie nennen, Incubations, Inkubatoren, haben wir eine Vorvalidierung. Das heißt, es sind Kriterien wie zum Beispiel das Marktpotenzial, das Profitpotenzial, also ganz kommerzielle Dinge, aber in größerer Unsicherheit, was die Größenordnung ist. Aber auch den Fit zur Unternehmensstrategie. Also wenn jetzt ein interner Unternehmer, weil wir versuchen, die Barriere so gering wie möglich zu halten, und das ist ein Kulturthema, dass Menschen ihre Ideen auch einbringen können. Wir haben dafür, in Deutschland würde man sagen, den Bierdeckelansatz. Ja, im anglozistischen Raum würde man vielleicht eher von einer Napkin sprechen, also auf einer Serviette geschriebener Case. Und den kann jeder Mitarbeiter einreichen. Und dann fangen wir an mit der Vorvalidierung und Aussortierung, auch im Dialog mit der Person, die einreicht. Das ist ein Kulturthema. Wenn das nämlich irgendwo für die Person, die eine tolle Idee hat, ganz anonym im Hintergrund passiert und man bekommt nur eine Absage oder merkt, dass es nicht weitergeht, das ist natürlich sehr enttäuschend und der Mitarbeiter wird mit geringerer Wahrscheinlichkeit nochmal eine Idee einreichen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und nach dieser Vorvalidierung, wenn wir die Top 10 Themen gefunden haben, dann laden wir die Ideengeber ein, ihre Idee vor dem Global Management Team zu pitchen. Also das ist ein bisschen längerer Elevator Pitch, aber doch sehr starkes Timeboxing auf 10 Minuten. Besteht dann die Möglichkeit, intern, wie wenn jetzt ein Startup bei der Bank um ein Budget fragt oder um einen Kredit fragt, ja, vor dem Global Management Team zu pitchen. Das hat viele Vorteile. Der erste ist, der Ideengeber muss seine Idee am Kunden orientiert und überzeugend formulieren können. Da er dann im Nachgang der ideale Startup-Captain ist bei uns intern, muss er dieses Talent und diese Fähigkeit natürlich auch beweisen, weil er muss ja auch Kunden überzeugen. Da es auch oft Ideengeber sind, die jetzt nicht den Hintergrund haben, weil sie jetzt nicht eine Vertriebsperson sind oder noch nicht 1000 Vorträge gehalten haben, bieten wir auch Unterstützung an in der Vorbereitung eines solchen Pitches, wie man die Kernelemente in kurzer Zeit herausarbeitet und die Vorteile darlegt. Und der Shark Tank entscheidet dann, welche Idee weiterkommt und budgetiert wird und welche nicht. Und letztendlich ist auch eine Besonderheit von dem Startup-Prozess im Gegensatz zu einem klassischen Entwicklungsprozess, wo ich am Anfang ein Projekt genehmige und das dann eigentlich ungefragt durchläuft. Das trifft auf unvorhergesehene größere Schwierigkeiten. Beim Startup-Prozess geht man von Phase zu Phase immer mit der Möglichkeit zu stoppen. Und das ist dadurch gegeben, dass wir den Startup-Prozess nach Planck aufgesetzt haben, 4 Phasen, ganz einfach, Discovery, Validation, Creation, Exit. Und nach jeder der Phase muss der Startup-Captain quasi wieder in den Shark Tank und sagen, was er bis dahin erreicht hat und wie viel Budget er für die nächste Phase benötigt und darum werben. Das verhindert einfach, dass man zu lange an einer Idee arbeitet und viel Geld hineinsteckt, ohne zu überprüfen, ob es denn wirklich ein vielversprechendes, erfolgsträchtiges Geschäftsmodell oder eine Produktidee ist.
Und wie ist dann jetzt so der Prozess? Welche Hürden erlebt man denn dann bei dem Transfer von diesen Innovationsideen und den Startup-Konzepten, wenn man die in den Konzernalltag dann integriert, transferiert?
Da gibt es viele Hürden. Und jetzt möchte ich vielleicht nochmal kurz zurückspringen, warum wir denn überhaupt ein Startup im Unternehmen machen. Weil diese Hürden ist ja eigentlich ein Grund, weshalb man es nicht tun sollte.
Ja.
Vermeintlich nicht tun sollte.
Ja.
Startup bedeutet ja Neuanfang. Jetzt in einem Familienunternehmen, das seit Generationen, Jahrzehnten am Markt ist oder im großen Konzern, das hat ja nichts mit neu zu tun. Wie funktioniert dann Startup im Unternehmen? Und warum sollte man es tun? Der Grund ist, dass alle Unternehmen, wie etabliert oder wie lange sie schon am Markt sind, sie müssen sich ja immer neu erfinden, um innovativ zu bleiben, um vorne dran zu bleiben, um die Zukunftspotenziale von morgen zu finden. Da gibt es den Begriff der Ambidextrie. Lateinisch Beidrechthändigkeit. Und es ist ein bisschen der Zwiespalt, dass man irgendwie zwei Dinge gleichzeitig und gleichbedeutend tun muss. Und das passt in den Kontext sehr gut als Denkmodell. Weil auf der einen Seite brauchen Unternehmen Menschen, die umsetzen. Man sagt dann auch run, ja, also lass das Geschäft laufen, verdiene Geld, sei effizient. Und auf der anderen Seite wollen wir innovieren, müssen wir Neues ausprobieren, mit Unsicherheit umgehen. Und das ist diese Beidrechthändigkeit. Und auf der einen Seite braucht man eigentlich eher starre, gute, organisierte, arbeitsteilige Organisationen mit diesen Umsetzern als Menschen. Und auf der anderen Seite brauchen sie flexible Organisationen, müssen Menschen schnell on- und offboarden, ohne lange HR-Prozesse und brauchen aber auch Menschen da drin, die frei denken und auch mal bereit sind, Neues auszuprobieren, Risiken einzugehen, keine Angst vor Scheitern haben. Und das ist eben genau die Beidrechthändigkeit. Und Ihre Frage war, welche Hürden gibt es? Ja, Hürde Nummer eins ist, wenn Sie das im Unternehmen machen, müssen Sie es sehr gut kommunizieren. Weil sonst sind die einen, die das Geld verdienen und die anderen, die das Geld zum Fenster rausschmeißen. Und es muss ja eine Koexistenz sein, weil vielmals, und das jetzt kommen wir zu den Vorteilen, kann ein internes Startup natürlich auf die ganzen Kompetenzen des Unternehmens zurückgreifen. Und wenn die verstehen durch Kommunikation, was die anderen machen, dann helfen die auch bereitwillig. Bis hin dazu, dass Mitarbeitende aus Fachbereichen auch mal gerne in ein Startup reingehen und da unterstützen. Da haben wir gleich wieder eine Hürde. Sind oftmals auch die Guten, die sich weiterentwickeln wollen, die mal Spaß haben daran, auch ein Thema sehr fokussiert voranzutreiben und ein neues, innovatives Thema. Aber welcher Abteilungsleiter gibt schon seinen guten Mann in so ein Startup? Ja, das heißt, auch hier Kommunikation wichtig. Die Führungskräfte müssen verstehen, dass das für ihren Mitarbeiter ja auch eine Weiterentwicklung ist. Der kann dann auch in einer Phase von 3 Monaten viel mitnehmen, viel lernen, dass er dann vielleicht wieder auf den eigenen Fachbereich, wenn er zurückkehrt, das Startup kann ja scheitern oder diese Kompetenz in der nächsten Phase nicht mehr benötigen. Und dann geht der Mitarbeiter zurück in die Fachabteilung und hat in 3 Monaten sehr viel gelernt, was er dann auch dort anwenden kann. Was man auch noch als Hürde sehen kann für den Transfer von Innovationsideen, sind natürlich so klassische Effekte wie das Not-Invented-Here-Syndrom. Das heißt, man entwickelt eine neue Geschäftsidee oder ein neues Produkt und die wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Bestandsorganisation rücküberführt. Und ich hatte Kommunikation erwähnt, wenn die Fachabteilungen eben nicht früh involviert werden und nicht begleitet werden in dem Prozess, dann baut sich natürlich dieses Syndrom auf über die Zeit, weil dann kommt es überraschend, man fühlt sich nicht involviert und da kann es ja im ersten Moment erstmal nicht gut sein, dass jemand anders eine bessere Idee hatte oder eine gute Idee hatte. Da muss man kulturell aufpassen. Generell sage ich mal etwas provokant, also so ein Startup, so ein internes, das darf ich erst dann in die letzte Phase, die Exit-Phase, aber in dem Fall positiv, ja, rücküberführt, darf ich sie nur dann ins Exit lassen, wenn sie so groß ist, dass die Bestandsorganisation sie nicht mehr kaputt bekommt.
Kommen wir nun zu einer Branche, in der Sie sehr aktiv sind und für die Sie vielleicht auch mal die ein oder andere Idee entwickelt haben, die Intralogistik. Die Zukunft der Branche ist ja vor allem von Automatisierung und Konnektivität geprägt. Welche Trends gibt es denn da gerade?
Ich glaube, die Intralogistik hat sehr viele Trends und das basiert wahrscheinlich darauf, dass sie ja quasi eine Querschnittsfunktion in allen Branchen ist. Egal, ob Sie ein Automobilhersteller, Zulieferer sind, ob Sie in der Nahrungsmittelindustrie, in der Verpackungsindustrie, in der Logistikbranche selbst. Die Intralogistik ist quasi allgegenwärtig, weil sie handeln überall Güter oder in den meisten Branchen. Jetzt mal vielleicht von Banken handeln auch noch Bargeld. Und
irgendwas wird es schon immer noch geben.
Irgendwas Physikalisches zum Anfassen wird es vielleicht auch in einer virtualisierten Welt in Zukunft noch geben. Genau. Und all diese Branchen brauchen eine Intralogistik. Und von den Trends würde ich sagen, dass auf jeden Fall ein ganz wichtiger aktueller Trend die generelle Automatisierung in der Intralogistik ist. Denn gerade in diesen Bereichen haben sie viele wiederholende Tätigkeiten, repetitiv, die nicht unbedingt von dem ausgebildeten Ingenieurtätigkeiten zu vollziehen sind, sondern eben von Arbeitskräften, die in der Intralogistik aktiv sind. Und die, erkennen wir gerade alle, sind schwierig zu finden. Und viele Unternehmen leiden darunter. Ich meine, ist ein Buzzword, Fachkräftemangel. Aber in dem Punkt wissen wir selber, weil wir sind selber auch Logistiker als Unternehmen. Logistik ist eine unserer Kernkompetenzen, um unsere Produkte zu unseren Kunden zu bekommen. Da leiden wir darunter, dass wir immer weniger Personal finden. Deswegen ist der Automatisierungsdruck im Moment sehr groß. Zudem denke ich, ist es auch ein Trend, dass man ja eigentlich auch im Konsumentenverhalten heute alles geliefert haben möchte. Die Pandemie war mit Sicherheit ein Katalysator der Reaktion oder ein Beschleuniger in diesem ganzen Umfeld, weil man das Haus gar nicht mehr verlassen durfte. Musste man sich ja alles liefern lassen und da ist auch was hängen geblieben. Also das ist ein generelles eine Änderung des Konsumentenverhaltens, was auch sozusagen ein Trend ist, der auf die Intralogistik einzahlt.
Also ich denke mal, ein anderer Trend ist vielleicht auch die Robotik, die ja da auch eine Rolle spielt in der Intralogistik. Wie groß ist denn dieser Trend oder wie wichtig ist das für Lab? Und es bringt ja auch ein bisschen was mit sich. Welche besonderen Anforderungen stellen denn diese Robotikanwendungen in der Kabel- und Verbindungstechnik dann für Sie?
Haben Sie recht, Frau Dussold. Die Robotik hätte ich jetzt unter die Automatisierung gezählt, weil letztendlich versuche ich ja mit einem Roboter Bewegungen oder Transportaufgaben in einer Automatisierungsart und Weise umzusetzen. Und die Robotik wiederum wird auch heute gerne unterschieden in Industrierobotik und Service-Robotik. Der Markt der Service-Robotik wächst auch wahnsinnig stark, während die Industrierobotik mit einem stetigen Wachstum sozusagen voranschreitet. Und letztendlich ist es ja auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel über Roboterfunktionen, und der Begriff ist aber weit, den Mensch zu entlasten oder zu ergänzen. Und ich sehe in der Intralogistik verschiedenste Aufgaben für die Robotik. Ganz klassische Handlingsrobotik. Also sie haben quasi einen Sechsachsroboter, der Paletten von A nach B setzt oder der Paletten packt und danach einfoliert oder einschweißt oder der Vormaterialien an eine Maschine andient. Diese Roboter werden heutzutage ergänzt durch immer mehr autonom fahrende Flurförderfahrzeuge, AGVs, AMRs, die das Material bis zu diesem Roboter bringen. Also längere Strecken zurücklegen, ohne dass eine Person involviert sein muss. Und dann gibt es natürlich noch die kollaborativen Roboter, die den Menschen direkt im 1:1 ergänzen, indem sie schwierige Hebetätigkeiten für ihn übernehmen oder auch einzelne Handgriffe abnehmen. Und diese Kollaboration erfordert natürlich dann einen Roboter, der sensitiv ist, also der seine Kräfte in der Art einsetzen kann, dass er dem Menschen auch nicht schadet, der mit ihm zusammenarbeitet.
Und wie sehen Sie dann die Zukunft dieser Mensch-Roboter-Kollaboration in der Logistik?
Ich denke, sie wird sich genauso rasant weiterentwickeln wie die Robotik an sich. Wir sehen ja, dass zum Beispiel auch viele Pick-Prozesse, also wenn in der Vergangenheit Menschen einzelne Produkte aus verschiedenen Regalen entnommen hat, das schon vollautomatisch über Pick-Roboter umgesetzt wird. Da kann man auch drüber streiten, ob das jetzt Service- oder Industrieroboter sind oder industrielle Service-Roboter, die auf so schachbrettartigen Strukturen durch einen Algorithmus gesteuert optimierte Pick-Prozessbahnen abfahren und die Produkte zusammensuchen. In der Kollaboration, glaube ich, wird es wichtig sein, dass der Roboter den Menschen optimal unterstützen kann, um den Menschen auch zu entlasten und den Menschen auch optimal in den Automatisierungsprozess einzubinden.
In der Schnellfragerunde hatten wir ja KI oder Robotik und haben Sie gesagt, das ist auch untrennbar irgendwie. Deshalb wollen wir da auch kurz jetzt noch drüber sprechen. Wie verändert KI denn die Anforderungen an die Infrastruktur in der Intralogistik?
Also ich würde sagen, in verschiedensten Aspekten. Maschinelles Lernen, KI, kann in der effizienten, aber auch effektiven Abarbeitung von Daten natürlich Prozesse verschlanken und beschleunigen, weil bessere Vorhersagen gemacht werden können. Das kann dazu führen, weil Sie sagten, die Infrastruktur zu verändern, zum Beispiel die Regalflächen oder die Anzahl an Produkten. Wenn Sie zum Beispiel als Unternehmen ein Lieferversprechen haben, dass die Top-A-Artikel eine Verfügbarkeit größer 98% haben, das wäre ein interner KPI. Dem Kunden gegenüber heißt es, Kunde bestellt, wir liefern innerhalb von 12 Stunden. Im Industrieumfeld durchaus ein guter Wert, ja. In der Lebensmittelauslieferung bei Lieferando oder ähnlichen Anbietern.
Nicht so gut.
Das ist wahrscheinlich schon schlecht, ja. Aber die KI kann natürlich jetzt helfen, aufgrund historischer Daten, aber auch anderer Prognosedaten, vorherzusagen, wie viel Produkte Sie denn im Lager brauchen, um dieses Lieferversprechen auch einlösen zu können. Und wenn Sie dann mit Hilfe von KI, weil da brauchen Sie sie, ein Mensch kann diese Datenmengen nicht mehr holistisch verarbeiten. Das heißt, Sie brauchen angelernte Modelle, mathematisch angelernte Modelle, um quasi diese Prognosen überhaupt verbessern zu können. Und dadurch ist die technische Möglichkeit erst gegeben, durch die verschiedenen Modelle und aber auch Rechenleistung, die nötig ist, um solche Vorhersagen zu machen. Und das wird die Infrastruktur in dem Falle verändern, indem sie weniger Lagerfläche brauchen für das gleiche Lieferversprechen. Und das hilft nicht nur dem Kunden, weil sie senken damit auch ihre Lager- und Logistikkosten und können das als Preiseffekt auch an den Kunden weitergeben. Und es verbessert natürlich intern die Kostenstruktur. Sie haben weniger Networking Capital, brauchen weniger Fläche, die sie weniger beheizen müssen, was auch natürlich einen Nachhaltigkeitsaspekt haben kann.
Hat also viele Vorteile und wird in Zukunft wahrscheinlich auch eine immer wichtigere Rolle spielen. Genau mit der Zukunft der Industrie und Automatisierung beschäftigen Sie sich in Ihrer Position ja auch sehr viel. Und in diesem Zusammenhang fällt oft der Begriff Industrie 5.0. Wie definieren Sie bei LAB denn den Begriff? Was gehört da dazu?
Das ist eine gute Frage. Der Begriff an sich wird ja sehr umstritten, auch diskutiert. Ja, ist es denn wirklich eine fünfte industrielle Revolution? Also auch vor dem Hintergrund, was die Vorhergänger für große Schritte waren. Also die 3 war die Elektrifizierung. Also wenn man sich das so vorstellt, das ist eine Größenordnung. Also man ist irgendwie von Dampfmaschine auf elektrische Antriebe. Ja. Die 4 hat sich ja vornehmlich mit Automatisierung und Effizienz beschäftigt. Das heißt, wie können wir Prozesse automatisieren mit weniger Personalaufwand, mit höherer Wiederholgenauigkeit? Wie können wir innerhalb der Automatisierung auch Informationssysteme aufbauen? SCADA-Ebene, Manufacturing Execution Systeme, wie können wir unseren Fertigungsablauf optimieren durch Daten? Und da sprechen wir noch nicht von KI und großen Datenmodellen, sondern von einer 1-zu-1-Verknüpfung von Daten in den meisten Fällen. Und daher die Diskussion, gibt es denn jetzt schon eine neue industrielle Revolution? Und ich finde es trotzdem spannend, ja. Also ich bin jetzt ehrlich, einer, der sagen, okay, das Thema ist Industrie 4.1 statt 5.0. Aber ja, 5.0 setzt eben den Schwerpunkt, was wir gerade eben schon andiskutiert haben, auf die Kollaboration Mensch-Maschine und wie man den Mensch auch wieder in den Mittelpunkt der Automatisierung setzt. 4.0 war ja fast, wie kriegen wir den Menschen aus der Produktion, alles zu automatisieren. Aber letztendlich müssen wir auch Menschen beschäftigen in Zukunft. Und das wieder in Einklang zu bringen, also wie kriege ich den Mensch in den Mittelpunkt der Automatisierung, das ist der Schwerpunkt bei 5.0. Und das finde ich ein sehr gutes Denkmodell. Denn als Gesellschaft müssen wir das hinbekommen. Ja, wir können, wenn Sie haben vielleicht den Film Matrix gesehen, da ist der Mensch ja nur noch Energiequelle für die Rechner, die dann die virtuelle Welt am Leben halten. Ich glaube, in dieses Szenario wollen wir nicht kommen, sondern der Mensch soll Teil der Wertschöpfungskette sein und bleiben. Und damit beschäftigt sich 5.0. Dazu kommt natürlich das Thema Nachhaltigkeit, was auch sehr wichtig ist, und Resilienz. Also wie können wir auch unsere Lieferketten und unsere Wertschöpfung in Zukunft stabil aufbauen?
Damit es diese Industrie 5.0 geben kann und auch der Mensch wieder gut damit reinkommt in diese ganze Digitalisierung, welche technologischen Voraussetzungen müssen denn dafür geschaffen werden?
Da glaube ich tatsächlich, dass es gar nicht so viele technologische Voraussetzungen für Industrie 5.0 gibt. Die 4.0 ist eigentlich die Technologieebene. Ich glaube, dass bei der 5.0 es eher die kulturelle Ebene ist, deren Voraussetzung gegeben sein muss. Und auch der Einsatz von Artificial Intelligence braucht langfristig, bin ich persönlich überzeugt, auch immer noch Human Intelligence. Also wir brauchen nicht nur AI, sondern auch HI. Denn der Mensch ist es, der sinnstiftend sein kann, der sinnstiftende Akteur im Zusammenhang und der auch die Kreativität vorantreibt. Weil ein Kreativitätsprozess wurde noch nicht komplett übernommen. In Teilen kann der kreativitätsfördernd sein, aber der Heureka-Moment, den habe ich von der KI jetzt noch nicht wahrgenommen. Und deswegen brauchen wir in Zukunft auch noch den Menschen im Mittelpunkt, um Automatisierung voranzutreiben und auch die Anwendung von KI auf Herausforderungen, auf eine Aufgabe anwenden zu können, diese Entscheidung zu treffen. Da denke ich, spielt der Mensch auch weiterhin noch eine große Rolle, neben natürlich dem ethischen Kompass. Also wann kann die KI entscheiden, was richtig ist und was falsch ist? Ich denke, da braucht es zum Glück noch den Menschen.
Wenn eben der Mensch im Mittelpunkt stehen muss und es diese kulturellen Voraussetzungen geben muss, wie bereiten Sie sich bei LAB dann auf die Industrie 5.0 vor oder verändern Sie gerade schon was? Können Sie schon sagen, ob es da auch für Ihre Produkte was ändert oder fürs Unternehmen an sich?
Ja, das tut es. Ich habe, glaube ich, einen Aspekt vorhin schon angesprochen, und das ist die Vorhersage für Lagerkapazität. Da setzen wir es ein. Aber wir haben jetzt gerade über den Mensch gesprochen und was wir hier vorbereiten müssen und was wir tun bei LAB. Wir haben von Anfang an den Einsatz von KI oder auch Large Language Models wie ChatGPT nicht verboten, sondern wir haben den Mitarbeitern nur die Gefahren bewusst gemacht und die Chancen, ganz wichtig. Ja, wir haben auch intern ein ChatGPT ist ja offen sozusagen, ein offenes Large Language Model, das sich selbst trainiert mit den Prompts und dem Input aus dem Netz und von den Usern. Und natürlich ist es als Unternehmen dann schwierig, komplett frei in so einem Large Language Model zu arbeiten, weil man kann ja keine Firmen interna sozusagen prompten, um eine Antwort aus der KI zu bekommen. Und deswegen haben wir sehr schnell ein internes LabGPT aufgesetzt, um dem Mitarbeiter zu ermöglichen, auch Firmeninternas zu prompten, ohne dass die in die Außenwelt gehen. Und so bauen wir das technologisch im Unternehmen Schritt für Schritt auf. Aber was ich gesagt habe am Anfang, war, glaube ich, ein ganz wichtiger und richtiger Schritt, dass wir es nicht verboten haben, wie manche Unternehmen, ChatGPT zu nutzen, sondern eine Awareness geschaffen haben im Unternehmen, was sind Chancen und Risiken und was Mitarbeiter beachten sollen. Jetzt haben wir den Schritt in ein geschütztes Large Language Model gemacht und werden das auch peu à peu weiter ausbauen. Aber eine große Hürde, die Sie auch nehmen müssen, wenn Sie den Einsatz von KI, und der ist sehr wichtig, um in Zukunft, bin ich davon überzeugt, dass Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens, so auch unseres, davon abhängig sein wird, wie gut wir diese Technologie einsetzen. Und deswegen wollen wir es nicht nur dabei belassen, sozusagen dem Mitarbeiter das zu ermöglichen, wenn er das möchte. Wir machen es aber auch nicht verpflichtend, also wir integrieren es in Prozesse, aber dann ist es ja auch ein bewusst vom Mensch entschiedene Integration, sondern wir versuchen, die Hürden noch in vielen Aspekten zu senken, dass der Mitarbeiter die Technologie nutzen kann. Und das ist zum einen, dass man ein Netzwerk, eine Community schaffen muss, wo ein Mitarbeiter, der eine Idee hat, wie er einen Prozess verbessern kann mit der KI, auch weiterentwickeln kann. Weil es ist ja nicht jeder unserer mittlerweile fast 6000 Mitarbeiter ein KI-Experte. Aber es gibt vielleicht Mitarbeiter, die denken sich jeden Monat im Finance-Bereich, jetzt muss ich hier die Margen analysieren und kämpfe mich immer 4 Tage am Stück, muss mich einschließen, auf nicht gestört setzen mein Teams und kämpfe mich 4 Tage durch Excel-Tabellen, um das Ergebnis zu erarbeiten und hat die Idee, ja, da könnte ich doch ein Large Language Model dafür nutzen. Aber wer kann mir zeigen, wie? Wie wende ich das an in Excel? Welche Tools mache ich? Wie parametrisiere ich das? Und wenn Sie dann eine Anlaufstelle im Unternehmen haben, die allen bekannt ist, wo Sie dann mit einer geringen Hürde Unterstützung bekommen, dann kriegen Sie solche Themen umgesetzt und können die Potenziale auch erst richtig heben.
Das ist ja jetzt, wie Sie Ihre Mitarbeitenden darauf vorbereiten im Grunde. Wie bereiten Sie sich denn so für Ihre Kunden vor? Also jetzt, wenn wir mal nehmen, eben Sie haben diese Startups, die neue Ideen entwickeln. Welche Produkte kommen denn dann, um da jetzt weiterzuhelfen? Wie wird Lab die Kunden unterstützen bei diesem Transformationsprozess?
Wir unterstützen den Kunden auf der einen Seite natürlich in seinem direkten Frontend, ja, auf Softwareseite im E-Shop haben wir einen Bot installiert, der auf KI basierend dem Kunden auch Antworten geben kann auf Fragen. Eine gängige Vorgehensweise. Da wir selber keine Datenprodukte machen, also wir machen keine Prozessoren, ja, wir entwickeln auch nicht selber Large Language Models. Also es ist eher so eine indirektere Frage, wie wir unsere Kunden dabei unterstützen. Und ich würde sagen, es ist Connectivity. Überall, wo KI zum Einsatz kommt, haben sie große Datenmengen zu handeln. Und für große Datenmengen brauchen sie die beste Verbindungslösung. Und da kommen wir ins Spiel. Also wir haben sehr performante Optikkabel, Optikkommunikation und aber auch klassische kupferbasierende Kommunikation bis in den CAT7 und jetzt entwickeln wir CAT8 mit, um diese Datenraten überhaupt zu ermöglichen, dass sie effizient auf solche Datenmengen zurückgreifen können. Entweder beim Endkonsumenten im Haushalt oder auch in der Cloud, in der Cloud-Installation, in Serverfarms brauchen sie sehr effiziente Kommunikationstechnologie, um das zu ermöglichen.
Das zeigt also, es gibt viel zu tun und es wird nie langweilig bei Ihnen. Ich fasse nochmal zusammen, worüber wir jetzt in dieser Folge gesprochen haben. Und zwar einerseits haben wir über Innovationsmanagement gesprochen und das haben Sie gesagt, das ist für Sie Durchsetzung neuer Kombinationen. Und Sie lösen das unter anderem durch diese angesprochene Startup-Struktur im Unternehmen. Und dabei sind natürlich die Menschen auch mit das Wichtigste, dass die zusammenarbeiten und dass dafür ein Rahmen geschaffen wird. Dafür ist sehr viel Kommunikation nötig. Und Sie haben auch erzählt, da gibt es durchaus auch Hürden im Unternehmen. Aber es zeigt sich ja auch, dass diese Startup-Struktur wichtig ist und dass es wichtig ist, da dran zu bleiben. Eine Ihrer Branchen, in der Sie aktiv sind, ist die Intralogistik. Da ist der momentane Trend die generelle Automatisierung. Zum Beispiel, dass es immer mehr autonom fahrende Fahrzeuge gibt. Und Thema Robotik ist natürlich wichtig, aber genauso die künstliche Intelligenz, die zum Beispiel beim Thema Lieferversprechen hilft oder helfen kann. Es gibt nicht nur die Industrie 4.0, sondern 4.1 oder 5.0, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Und da ist der Schwerpunkt die angesprochene Mensch-Maschine-Kollaboration und eben den Mensch wieder in den Mittelpunkt der Automatisierung zu stellen. Und da sind vor allem kulturelle Voraussetzungen und weniger technische Voraussetzungen nötig, um das durchzusetzen.
Tolle Zusammenfassung vorrangig, ja.
Dankeschön.
Super.
Danke, Anja, dafür. Und zum Schluss haben wir noch eine letzte Frage an Sie, Herr Breyer. Wir haben jetzt viel über Innovationen und über die Zukunft gesprochen. Beschreiben Sie doch mal in 3 Sätzen, was ist Ihre Vision für die Fabrik der Zukunft? Wie soll die aussehen?
Die Fabrik der Zukunft sollte geprägt sein von der Zusammenarbeit von Menschen in einem Kreativprozess, unterstützt von Maschinen und künstlicher Intelligenz. Und sie soll nachhaltige Ziele verfolgen im Sinne der Ressourcenschonung und im Sinne der Erzeugung von Wohlstand für alle, die in dieser Fabrik arbeiten.
Vielen Dank für die Zukunftsvision und vielen Dank auch, dass Sie heute unser Gast waren bei Industry Insights und uns so viele spannende und interessante Einblicke gegeben haben.
Vielen Dank, Frau Ringel. Vielen Dank, Frau Düsseldt.
Sehr gerne. Wer mehr zu den Themen des Podcasts wissen möchte, findet weitere Informationen auf unserer Website produktion.de. Abonnieren Sie den Podcast, um weitere Folgen nicht zu verpassen.
Wenn Sie sich für die Fabrik der Zukunft oder Digitalisierung und Automatisierung der Werke interessieren, dann kommen Sie nächstes Jahr zu unserem Kongress Fabrik des Jahres. Oder bewerben Sie sich gleich als Fabrik des Jahres. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Auch die nächste Folge wird wieder spannend. Wir sprechen mit Ansgar Kriewet, Vorstand Research and Development bei Festo, unter anderem über Festos Anspruch, technologieübergreifend zu handeln. Bis dahin, Ihre Anja Ringel und Julia Düsseldt.